Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Willkommen zu unserer heutigen Folge Blackbox. Heute geht es um den vielfach von euch angefragten Josef Fritzl. Maxi, erinnerst du dich noch daran, hast du damals was von dem Fall mitbekommen?
Ja, ich glaube schon. Ich kann mich nicht mehr ganz deutlich daran erinnern. Ich war damals 12 Jahre alt. Das war ja 2008, als das in den Nachrichten kam. Und ich kann mich noch dran erinnern, wie ich vor dem Fernseher saß und das eben im Fernsehen lief und berichtet wurde. Aber mehr auch nicht mehr.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch ganz gut dran. Ich war 14. Und ich erinnere mich daran, dass ich das Gesicht von Josef Fritzl überall in den Medien gesehen habe. Und ich meine sogar, dass ich mich damals mit meinem Papa noch darüber unterhalten habe, wie verrückt dieser Fall ist.
Ja, das ist er wirklich. Also das Gesicht von Josef Fritzl war mir aber bekannt. Also auch vor diesem Fall hier.
Ja, ich finde, dass also sein Gesicht ist damals so unglaublich häufig durch die Medien gegangen,
ja,
dass es quasi unmöglich war, zumindest meiner Wahrnehmung nach unmöglich war, sein Gesicht nicht mindestens einmal gesehen zu haben.
Voll. Ich meine, obwohl diese Erinnerung so verschwommen ist an die Berichterstattung darüber, wusste ich bei dem Gesicht schon immer den Namen, der dazugehört.
Ja, ging mir auch so. Ich würde vorschlagen, dass wir in der heutigen Folge einfach gar nicht so lange drum rumreden und wir einfach direkt zum Fall kommen. Heute liest du den Fall vor. Maxi hat nämlich jetzt Brillengläser und eine Brille und Kontaktlinsen.
Alles.
Sie ist also quasi rundum komplett ausgestattet.
Ich habe jetzt Adleraugen, 150% Sehkraft, ich sag's dir.
Wunderbar, dann walte deines Amtes.
Okay. Es ist Samstagmorgen, der 19. April 2008. Ein weiteres Wochenende in der Klinik. Wie immer hat Prima Dr. Albert Reiter bereits um 8 Uhr morgens angefangen zu arbeiten. Er beschwert sich nicht darüber. Er muss es nicht tun, aber er liebt seinen Job. Reiter ist Chef der Intensivmedizin im Klinikum Amstetten in Niederösterreich und das bereits seit 16 Jahren. Eigentlich ist es relativ ruhig an diesem Tag, da wird er plötzlich von Kollegen in den Schockraum gerufen. Der Rettungswagen hat eine junge Frau eingeliefert. Sie ist ohne Bewusstsein und hat massive Krampfanfälle. Als Reiter sich über die junge Frau beugt, sieht er, dass ihr Blut aus dem Mund läuft. Bei den Krampfanfällen hat sie sich heftig auf die Zunge gebissen und sich dabei verletzt. Der Chefarzt ist sich nicht sicher. Hat die junge Frau Drogen genommen? Ist sie vergiftet worden oder leidet sie einfach unter Epilepsie? Die Sanitäter des Rettungsdienstes können darüber nichts berichten. Sie hatten die 19-Jährige in einem Haus auf einem Bett liegend gefunden. Hustensaft und Aspirin lagen auf dem Nachttisch. Der Großvater der jungen Frau hatte den Krankenwagen gerufen. Doch Reiter bleibt nicht viel Zeit, sich über die Ursache der Krampfanfälle genauer zu erkundigen. Seine junge Patientin schwebt in einem lebensgefährlichen Zustand. Sie leidet unter akutem Sauerstoffmangel, ihre Organe versagen. Reiter trifft schnelle Entscheidungen, leitet eine Beatmung, künstlichen Tiefschlaf und eine Nierenersatztherapie ein. Eine Stunde später betritt ein älterer Mann das Krankenhaus. Suchend schaut er sich um und stellt sich bei der Anmeldung vor. Er sei der Großvater der jungen Frau, die vor etwa einer Stunde mit Krampfanfällen eingeliefert worden sei. Kurze Zeit darauf stellt sich Prima Dr. Reiter dem Mann vor und fragt diesen nach den Umständen, die zu den Krampfanfällen geführt haben. Dieser erzählt dem Chefarzt eine ungewöhnliche Geschichte. Die 19-Jährige sei das Kind seiner seit 24 Jahren verschwundenen Tochter Elisabeth. Diese halte sich derzeit vermutlich bei einer Sekte auf, mehr wisse er nicht. Die 19-Jährige habe am Morgen dieses Tages völlig apathisch vor seiner Haustür gestanden, sei kurz darauf zusammengebrochen. Lediglich einen Brief von seiner Tochter Elisabeth habe der 73-Jährige gefunden. Laut diesem sei seine Enkeltochter Kerstin sehr schüchtern, sei noch nie in einem Krankenhaus gewesen, kenne nur ihren Großvater und brauche dringend medizinische Hilfe. Dem Arzt kommt das alles sehr komisch vor, und so besteht er darauf, die Mutter persönlich zu der Krankheitsgeschichte ihrer Tochter zu befragen. Er kündigt an, die Polizei anzurufen und eine öffentliche Fahndung nach der Mutter zu erbitten. Sein Vorhaben gelingt, und so strahlt der ORF wenig später in der Lokalsendung Niederösterreich heute den Beitrag Todkranke sucht Mutter aus. Gegen 10.37 Uhr, nur wenige Stunden später, geht bei der Polizei ein anonymer Anruf ein. Der Anrufer berichtet von der Einlieferung einer mysteriösen jungen Frau in das Landesklinikum Mostviertel am Stetten. Er berichtet vom lebensbedrohlichen Zustand und Symptomen, die auf massive Vernachlässigung hinweisen. Von einer merkwürdigen Geschichte. Und er nennt einen Namen, Josef Fritzl. Die Polizei steht daraufhin bei dem älteren Herrn vor der Tür. Sie befragen ihn erneut nach dem Aufenthaltsort seiner Tochter, doch alles, was Josef Fritzl vorweisen kann, ist ein neuer Brief. In diesem schreibt seine Tochter, dass ihr Sohn Felix im September krank gewesen sei. Er habe epileptische Anfälle gehabt. Auch Kerstin habe Kreislauf- und Herzbeschwerden. Aber sie würde bald mit ihren beiden Söhnen, Stefan und Felix, nach Hause kommen. Daraufhin sucht die Polizei nach der Mutter oder zumindest der Sekte, in der sie Mitglied sein soll, und fokussiert ihre Ermittlung auf den Ort, an dem der Brief aufgegeben wurde. Aber die Ermittlungen sind vergeblich und sie finden Elisabeth nicht. Von dem Moment der Ausstrahlung im Fernsehen an wartet Dr. Reiter im Landesklinikum Mostviertel am Stetten angespannt auf den Anruf der Mutter. Alle seine Mitarbeiter hat er angewiesen. Er möchte persönlich mit der Frau sprechen. Sogar die eingerichtete Hotline hat eine automatische Weiterleitung zu seinem Handy. 7 Tage wartet er, eine ganze lange Woche. Aber das Handy klingelt nicht. Dann steht am Abend des 26. April 2008 gegen 20 Uhr plötzlich eine Frau am Empfangsschalter. Sie ist blass, hager, hat weiße Haare und feine Narben auf den Wangen. Als sie sich vorstellt, sagt sie nur: Ich bin Kerstins Mutter. Dr. Reiter wird sofort zur Rezeption gerufen. Als er die ältere Frau sieht, möchte er sie fragen, wo sie gewesen ist. Die letzte Woche und die 24 Jahre zuvor. Aber erst muss es um seine Patientin gehen, denn die schwebt nach wie vor in Lebensgefahr und ohne weitere Informationen kann er ihr nicht helfen. Also redet er mit der Frau nur über Kerstins Krankheitsgeschichte. Währenddessen steht Josef Fritzl draußen vor der Klinik und wartet auf seine lang verschollene Tochter. Um dieselbe Zeit geht bei der Polizei ein weiterer anonymer Anruf ein. Verdächtige Personen hätten soeben die mysteriöse junge Frau im Krankenhaus besucht. Sofort rast die Polizei zur Klinik und trifft gerade noch rechtzeitig ein, um Josef Fritzl und seine Tochter abzufangen. Sie nehmen beide mit auf das Revier, um sie getrennt voneinander zu befragen. Nachdem sie Elisabeth mehrfach zusichern, dass ihr und ihren Kindern nichts passieren wird, bricht sie endlich ihr Schweigen. Was sie den Beamten in den nächsten 2 Stunden erzählt, ist eine Geschichte, die die Welt in nie gekannte Fassungslosigkeit stürzen wird. Elisabeth Fritzl wird am 9. April 1966 als 4. von 7 Kindern geboren. Ihre Eltern, Rosemarie und Josef, scheinen nach außen wie ein glückliches Ehepaar und vorbildliche Eltern. Aber wie so oft sieht es hinter verschlossenen Türen ganz anders aus. Josef Fritzl ist ein strenger Vater. Seiner Frau gegenüber ist er respektlos und beleidigend. Beim Essen sagt er zu ihr, friss nicht so viel, du bist eh schon zu fett. Fritzl ist der Mann im Haus. Was er sagt, zählt. Seine Frau hat keinerlei Mitspracherecht oder Chance, sich zu wehren. Wenn Rosemarie nicht spurt, bedroht er sie. Deshalb richtet sie sich nach ihm und wehrt sich nicht. Dann ist zumindest Ruhe im Haus. Von seinen Kindern erwartet er strengen Gehorsam, Anstand und gutes Benehmen. Wenn seine Kinder nicht tun, was er von ihnen verlangt, wird er gewalttätig. Wenn er den Raum betritt, müssen sie still sein. Wenn sie nicht Bitte oder Danke sagen, schlägt er zu. Besonders Elisabeth bekommt seine Ausbrüche oft am eigenen Leib zu spüren. Mit 11 Jahren vergeht sich Josef Fritzl das erste Mal an ihr. In den nächsten Jahren wird er es immer wieder tun und sie wird nie jemandem davon erzählen. Dennoch ist sie ein fröhliches, lebenslustiges Mädchen. Sie macht gerne Sport, liebt Tennis, Schwimmen und Fußball. Anders als ihre Mutter ist sie selbstbewusst, schon in jungen Jahren eine starke Persönlichkeit. Sie duckt sich nicht weg, sondern wehrt sich. Eine Eigenschaft, die ihrem Vater überhaupt nicht gefällt. Er versucht, ihre Freundinnen von ihr fernzuhalten und sie von der Außenwelt abzuschirmen. Wenn jemand sie besuchen möchte, setzt Fritzl den Besucher direkt wieder vor die Tür. Er duldet Elisabeths Freunde nicht, schon gar nicht zu Hause. Mit 16 bezeichnet ihr Vater sie schließlich als Problemkind. In seinen Augen tanzt seine Tochter ihm auf der Nase herum. Sie geht in Diskotheken, trinkt Alkohol, raucht ab und zu und trifft sich mit Jungs. Eigentlich ein normaler Teenager, der ausgeht, Leute kennenlernt und sich gern mit Freunden trifft. Am 28. Januar 1983 läuft sie gemeinsam mit einer Freundin von zu Hause weg, da ist sie 17. Sie will nach München und hat nicht vor, irgendwann wieder zu ihrer Familie zurückzukehren. Kurze Zeit später werden die beiden jedoch von der Polizei aufgegriffen. Fritzl holt seine Tochter persönlich aus Wien vom Präsidium ab. Ihre Freundin darf sie danach nicht mehr sehen. Ihr Vater ist außer sich. Er macht sich Sorgen und will seine Tochter von allem fernhalten. Er will nicht, dass sie ausgeht. Er will nicht, dass sie sich mit den, in seinen Augen, falschen Leuten trifft. Er will nicht, dass sie seiner Kontrolle entgleitet. Als sie 18 ist, sie steht kurz vor der finalen Schulprüfung an einer Schule für Köche und Kellner, schreibt sie einem Freund, dass sie bald zu ihrer Schwester ziehen möchte. Dort hofft sie, einen Job zu finden und von zu Hause wegzukommen. Sie hält es nicht mehr aus. Am 28. August 1984, kurz bevor sie die Stadt und das verhasste Wohnhaus endgültig verlassen will, bittet ihr Vater sie um einen Gefallen. Er hat eine Tür ausgehängt und bittet sie, ihm dabei zu helfen, diese Tür in den Keller zu tragen. Die beiden heben die Tür hoch und gehen langsam, Stück für Stück, die Kellertreppe hinunter. Die Tür liegt schwer in Elisabeths Händen, aber sie kann sie tragen, sie ist stark. Unten angekommen, stellen die beiden die Tür ab. Elisabeth will wieder hinauf ins Erdgeschoss gehen, da greift ihr Vater sie plötzlich und unerwartet an. Er überwältigt seine Tochter und betäubt sie mit Äther. Dann schleift er die Bewusstlose durch ein Gewirr von Gängen im Keller. Schließlich bringt er sie in einen Raum, dessen Eingang hinter Regalen und zwei mit Beton gefüllten, 300 Kilogramm schweren Stahltüren versteckt ist. Der Eingang ist mit einem Zahlenschloss gesichert. In diesem Raum kettet er die Bewusstlose mit Handschellen an einen Pfosten und geht. Als Elisabeth aufwacht, ist sie allein. Um sie herum ist alles dunkel. Sie schreit, sie weint, sie flucht und fleht, aber niemand hört sie. 2 Tage bleibt es so. Dann kommt ihr Vater zurück. Er kettet sie an eine Leine, damit sie die Toilette benutzen kann, die er dort unten eingebaut hat. Jeden Tag kommt ihr Vater hinab zu seiner Tochter. Er vergewaltigt sie. Jeden Tag, monatelang. Elisabeth schreit, bis sie heiser ist, weint, fleht, trommelt mit den Fäusten gegen die Wände. Niemand hört sie. Oben macht Elisabeths Mutter Rosemarie sich schon am ersten Tag Sorgen und meldet ihre Tochter bei den Behörden als vermisst. Kurz darauf zeigt Josef Fritzl den Polizeibeamten jedoch einen Brief seiner Tochter. In diesem schreibt sie, sie sei bei einem Freund, habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Sie sagt, sie möchte nicht gesucht werden, sonst gehe sie ins Ausland. Der Brief ist datiert auf den 21. September 1984. Als die Polizisten den Brief lesen, ist Elisabeth bereits über 3 Wochen im Verlies ihres Vaters unter dem Haus gefangen. Er hat sie gezwungen, den Brief zu schreiben. Den Brief, der die Suche nach ihr verhindern soll. Josef Fritzl sagt den Behörden noch, dass er glaubt, seine Tochter sei bei einer Sekte. Wo sollte man da noch suchen? Ein paar Wochen später legen die Beamten den Fall zu den Akten. Für sie scheint die Sache geklärt. Für Elisabeth hat der Albtraum gerade erst begonnen. Sie hat in dem Kellerverlies keine Möglichkeit zu entkommen. Ihr Vater erzählt ihr, er habe einen Mechanismus in die Tür eingebaut. Wenn sie ihn angreifen oder eine Flucht versuchen würde, dränge Gas in den Raum und sie würde sterben. Also lebt Elisabeth jahrelang in einem 18 Quadratmeter großen Raum. Es gibt keine Fenster, kein warmes Wasser, keine direkte Luftzufuhr. Nur eine Belüftungsanlage und Lampen an der Decke. Jeden dritten Tag kommt ihr Vater nach unten, bringt ihr Lebensmittel und vergewaltigt sie. Wieder und wieder. Elisabeth schreit und fleht, aber durch die dicken Wände kann sie niemand hören. Und die Behörden schöpfen keinen Verdacht. Josef Fritzl verhütet nicht und so passiert das Undenkbare, das, was passieren muss. Elisabeths Martyrium dauert bereits 5 lange Jahre, als sie merkt, dass sie schwanger ist. Sie hat Angst vor der Geburt, fleht ihren Vater an, ihr ein Buch über Entbindung und Schwangerschaft zu geben. 2 Monate vor der Entbindung gibt er ihr ein Buch, zusammen mit einer Decke und einer Schere. Das ist alles, was sie für die Geburt als Unterstützung erhält. Am 30. August 1988 bringt Elisabeth eine gesunde Tochter zur Welt, Kerstin. 2 Jahre später wird Stefan geboren. Beide Kinder bleiben unten in dem Kellerverlies ohne Licht, eingepfercht auf engem Raum. Doch Josef Fritzl beeindruckt das nicht. Er baut sich seine, wie er sie bezeichnet, 2. Familie im Keller auf. An Weihnachten gibt es Geschenke, an Geburtstagen auch. Fritzl schwärmt ihnen von der Welt draußen vor. Von den Blumen und dem blauen Himmel. Er lässt sich von seiner Tochter bekochen und spielt mit den Kindern. Er bringt ihnen Lebensmittel, einen Fernseher, einen Videorekorder, eine Waschmaschine, Kühl- und Gefrierschrank folgen. Wenn sich seine Tochter in seinen Augen gut benimmt, bringt er ihr neue Sachen in den Keller. Benimmt sie sich in seinen Augen schlecht, schaltet er tagelang den Strom ab. Josef Fritzl spielt Gott und seine Tochter ist ihm ausgeliefert. Er vergewaltigt sie, spielt mit ihr Szenen aus Pornofilmen nach und lebt seine Fantasien an ihr aus. Die Kinder sind dabei im selben Raum. Sie kriegen alles mit. Nach 8 Jahren in Gefangenschaft wird am 29. August 1992 dann Lisa geboren. 9 Monate später öffnet Fritzls Frau Rosemarie eines Tages die Haustür und findet in einem Pappkarton ein kleines Mädchen. Dabei liegt ein Brief von ihrer Tochter Elisabeth. Liebe Mama, lieber Papa, ihr werdet euch sicher wundern, dass ihr erst jetzt etwas von mir hört und noch dazu mit einer lebenden Überraschung. Ich übergebe euch meine kleine Tochter Lisa. Passt mir gut auf die Kleine auf. Ich habe ihr circa 6,5 Monate die Brust gegeben und jetzt trinkt sie nur noch die Milch aus dem Flascherl. Alles andere isst sie schon brav vom Löffel. Dass dieses Kind nicht nur ihre Enkelin, sondern auch die Tochter ihres Mannes Josef ist, ahnt die 53-Jährige nicht. Auch nicht, dass ihr Mann seine im Keller gefangene Tochter zwang, diesen Brief zu schreiben und ihr danach das Kind wegnahm. So geht Fritzl, dessen perfider Plan zu funktionieren scheint, 5 Tage nachdem die kleine Lisa vor der Tür lag, zum Amt und zeigt den Verantwortlichen dort den Brief. Fritzl lässt sogar noch einen Schriftabgleich mit Elisabeths alten Schulheften machen, um jeglichen Zweifel an der Echtheit der Briefe im Keim zu ersticken. Die Verantwortlichen im Amt notieren in der Akte: Herr und Frau Fritzl haben sich vom anfänglichen Schock erholt. Weiter heißt es: Familie Fritzl kümmert sich sehr liebevoll um Lisa und möchte auch weiterhin für sie sorgen. Weiter gibt Fritzl bei den Beamten an, dass sie Lisa an ihre Mutter übergeben würden, wenn sie wieder auftauche und einen entsprechenden Lebenswandel nachweisen könne. Ein Jahr später werden die Fritzls Lisa offiziell adoptieren. Sie ist das erste von insgesamt 3 Kindern, welche Elisabeth angeblich vor die Tür ihrer Eltern legen wird. Dass es tatsächlich ihr Vater ist, der die Kinder aus dem schimmeligen, feuchten Keller holt, in dem er seine Tochter gefangen hält, dass diese Kinder seine eigenen sind, die er mit seiner Tochter zeugt, weil er sie immer und immer wieder vergewaltigt, davon ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand etwas. Zwischenzeitlich fliegt Josef Fritzl sogar in den Urlaub nach Thailand. Das Betreten der Kellerräume verbietet er jedem. Er bringt Lebensmittelvorräte nach unten und verriegelt die Türen. Was geschehen wäre, wenn sein Flugzeug abgestürzt wäre, will man sich nicht ausmalen. Am 26. Februar 1994 wird Monika geboren. 10 Monate später hört Rosemarie Fritzl in der Nacht dann plötzlich Kindergeschrei im Vorderhaus der Fritzls. In Lisas Kinderwagen liegen ein Baby und ein Brief von Elisabeth. Eine Stunde später klingelt das Telefon. Es ist Elisabeths Stimme, auf Tonband aufgenommen. Sie behauptet, Monika sei ihre Tochter und bittet die Eltern, sich um ihre Tochter zu kümmern. Wie Elisabeth an die geheime Telefonnummer herangekommen ist, die die Familie Fritzl seit neuestem hat, kann sich niemand erklären. Die beiden Großeltern nehmen auch diese Tochter auf und kümmern sich um sie. Niemand ahnt etwas. Im April 1996 werden die Zwillinge Alexander und Michael in dem finsteren Betonverlies geboren. Michael ist schwächlich und hat direkt nach der Geburt Atemwegsprobleme. Fritzl kommt in den Tagen nach der Zwillingsgeburt alle paar Stunden in den Keller, um nach ihm zu sehen. Er bemerkt den schwachen und gefährlichen Zustand des Jungen, unternimmt aber nichts. Nach 3 Tagen stirbt der Junge. Fritzl verbrennt seine Leiche im Heizofen. Alexander nimmt er 15 Monate später mit nach oben. Auch ihn legt er ins Vorhaus. Auch er wird von Rosemarie gefunden. Diese bekommt beinahe einen Nervenzusammenbruch. Wieder dieselbe Geschichte, wieder kein Verdacht. Elisabeth lebt zu diesem Zeitpunkt seit 12 Jahren im Keller. Kerstin ist 8 und Stefan 6 Jahre alt. Beide haben noch nie die Sonne gesehen. Noch nie Regen auf der Haut gespürt. Noch nie frische Luft geatmet. Die Wände sind schimmelig, die Luft riecht modrig. Es ist eng und finster. Sie haben einen Fernseher und ein Radio und ansonsten nur sich, während nur wenige Meter über ihnen das Leben weitergeht. Unerreichbar. Lisa, Monika und Alexander wachsen bei ihren Großeltern unter völlig normalen Bedingungen auf. Sie gehen zum Kindertouren, sind Teil des Musikvereins in Amstetten und spielen viel miteinander. Rosemarie kümmert sich liebevoll um sie. Sie geht regelmäßig zum Amt und berichtet von den neuesten Entwicklungen der Kinder, leiht den Kindern Kassetten und Bücher aus der Stadtbücherei aus und bemüht sich, ihren 3 Enkeln eine gute Ersatzmutter zu sein. Von den Nachbarn wird sie für ihre Stärke bewundert. Für die Stärke, sich um die 3 Kinder zu kümmern und zu wissen, dass die eigene Tochter bei einer Sekte lebt. Mit Tränen in den Augen erzählt sie dem Musiklehrer ihrer Großkinder, dass sie ihre Tochter so sehr vermisse, dass sie sie so gern wieder sehen würde, dass Elisabeth nur wenige Meter unter ihren Füßen in einer finsteren, schallgedämpften Betonzelle lebt, weiß sie nicht. Und so geht das Martyrium weiter, unbemerkt und weggeschlossen von der Welt. Am 16. Dezember 2002, Elisabeth ist 36 und bereits seit 18 endlosen Jahren gefangen, wird ihr 7. Kind geboren, Felix. Dieses Kind nimmt Fritzl ihr nicht weg, Felix bleibt im Keller. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Kerstin und Stefan. Wieder bekommt Rosemarie einen Brief von Elisabeth. In diesem schreibt sie ihr, sie habe einen Sohn bekommen und dass sie vielleicht in 2 oder 3 Jahren nach Hause kommen würde. Aber es dauert noch 5,5 lange Jahre. Am 18. April 2008, nach 24 Jahren im Kellerverlies, beginnt Kerstin zu krampfen. Sie beißt sich die Lippe blutig, hat hohes Fieber. Elisabeth kümmert sich die ganze Nacht um ihre kranke Tochter, kann ihr aber nicht helfen. Sie fleht Josef Fritzl an, ihre Tochter ins Krankenhaus zu bringen, befürchtet ihren Tod. Fritzl gibt nach und so trifft am 19. April 2008 Primar Dr. Albert Reiter im Klinikum Amstetten auf Kerstin Fritzl, eines der 7 Kinder, die Josef Fritzl mit seiner Tochter Elisabeth zeugte. Seine Tochter, die er 24 Jahre im Keller gefangen hielt, sie wieder und wieder missbrauchte und ihr Leben stahl. Am 26. April steht dann nach Elisabeths Aussage ein Einsatzteam der Polizei vor der Tür des Hauses in der Öbisstraße 40. Um zu dem Verlies zu gelangen, müssen die Beamten im Keller mehrere Heizungsräume, einen Lagerraum und einen Arbeitsraum durchqueren. Im Arbeitsraum liegt hinter einem Regal der Eingang zum Verlies verborgen. Mehrere Stahlbetontüren und ein Zahlenschloss riegeln den Raum ab. Der Eingang ist nur 83 Zentimeter hoch. Als sie das Verlies betreten, dringt ihnen ein unglaublicher Geruch in die Nase. Es riecht nach Moder und Schimmel, feucht und kalt. In dem Zwielicht finden die Beamten 2 Kinder, Stefan, 18, und Felix, 5,5 Jahre alt. Sie bringen die Kinder sofort in die Klinik in Amstetten. Auf dem Weg dorthin bestaunen die beiden den Mond. Auch die 3 Kinder, die oben aufgewachsen sind, nehmen sie mit. DNA-Tests beweisen, alle Kinder sind von Josef Fritzl. Einige Tage nach der Befreiung werden Elisabeth und 5 ihrer Kinder zusammengeführt. Kerstin liegt immer noch im Koma und kämpft um ihr Leben. In einem 80 Quadratmeter großen Raum in der Klinik bekommen sie, abgeschottet von den Neugierigen und Schaulustigen, die Möglichkeit, sich kennenzulernen und zu versuchen, einen Start in ein neues Leben zu finden. In dem abgeschotteten Bereich gibt es auch einen Container, in dem die Verhältnisse ähnlich zu denen im Keller sind. Dorthin können sie sich zurückziehen, wenn das plötzliche Licht und Leben zu viel wird. Währenddessen klettern die Journalisten auf Bäume vor der Klinik. Ein TV-Team schlägt sich durch das Gebüsch auf der Rückseite des Gebäudes und stürmt überfallartig hinein. Es kann nur von ein paar Pflegern aufgehalten werden. Ein anderer Fotograf versucht, über den Balkon in die Wohnung der Familie einzubrechen. Die Situation endet in einem Handgemenge. Die Hotels im Umkreis sind ausgebucht. Es wird ein Flugverbot über die Stadt erhängt. Einige Straßen werden gesperrt. Die Welt blickt auf Amstetten und wartet. Auf die Opfer, den Täter, den Prozess. Die Klinik bittet um Rücksichtnahme auf die Familie, aber auch Wochen später sitzen Journalisten noch inkognito zeitungslesend vor der Klinik oder in einem geparkten Mietwagen vor der Tür. Dann geraten die Sozialämter in Schusslinie. Warum hatten sie nichts gemerkt? Warum hatte niemand genauer nachgefragt? Vermutungen kommen auf, nach denen Rosemarie von dem Martyrium ihrer Tochter gewusst habe. Die Polizei findet keine Hinweise darauf. Auch Elisabeth bestreitet, dass außer Josef Fritzl noch jemand beteiligt gewesen sei. Und so lässt die Polizei die Mutter schließlich wieder gehen. Mitten in dem Durcheinander, dem Aufruhr und dem Entsetzen, wacht schließlich Kerstin im Krankenhaus aus dem künstlichen Koma auf. Sie hat die Infektion überlebt und kann nun, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren 5 Geschwistern, ein neues Leben beginnen. Auf dem abgeschirmten und hochgesicherten Klinikgelände lernen die Kinder die Sonne kennen. Als der kleine Felix das erste Mal von einem Sonnenstrahl getroffen wird, quietscht er. Alexander feiert das erste Mal seinen Geburtstag mit einer Geburtstagstorte, auf die alle Kinder ganz gespannt sind. Im März 2009 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht St. Pölten. Fritzl betritt den Saal. Er trägt ein hellgraues Sakko und eine dunkelgraue Hose, keine Handschellen. Mit einem blauen Ordner verdeckt er sein Gesicht. Er möchte nicht gesehen werden, beantwortet keine Fragen der Reporter. Elisabeth Fritzl selbst erscheint nicht vor Gericht. Eigentlich hatte sie beschlossen, nie wieder öffentlich mit ihrer Zeit im Verlies zu tun haben zu wollen. Aber dann sagt sie doch aus für ihren toten Sohn Michael, der gestorben ist, weil ihr Vater sich als Herr über Leben und Tod aufgespielt hat. Sie beschreibt in einem 11 Stunden langen Video, was ihr Vater ihr angetan hat. Ihr Vater schweigt dazu erst. Dann legt er ein Teilgeständnis ab. Er bekennt sich dem Inzest, der Nötigung und der Freiheitsentziehung schuldig. Bei dem Anklagepunkt der Vergewaltigung sagt er, teilweise schuldig. Alles andere weist er von sich. Als das Video vollständig abgespielt wurde, schweigt er wieder. Noch am selben Abend braucht er psychologische Hilfe. Am nächsten Prozesstag legt er ein umfassendes Geständnis ab und bekennt sich in allen Anklagepunkten schuldig. Ohne Ausnahme. Auf die Frage, wie er zu diesem Sinneswandel gekommen sei, antwortet er: Die Videovernehmung meiner Tochter. Weshalb Josef Fritzl seiner Tochter dieses Martyrium angetan hat, ist wohl die Frage, die die Welt wohl mit am meisten beschäftigt. Er wird als brutale Sexbestie, als Inzestmonster oder das Monster von Amstetten bezeichnet. Titel, die die Fassungslosigkeit, die Wut und die Ohnmacht der Bevölkerung zeigen. Josef Stefan Fritzl wird 1935 in Amstetten geboren. Der junge Fritzl wächst ohne Vater auf. Seine Mutter ist eine strenge und harte Frau. Ihre erste Ehe scheiterte, weil sie ihrem Mann nicht schnell genug Kinder gebar. Fritzl ist ein Alibikind, ein Beweis für die Fruchtbarkeit seiner Mutter. Aber auch nicht mehr. Maria Fritzl verabscheut ihren Sohn. Beinahe täglich schlägt seine Mutter ihn, prügelt ihn, bis er blutend am Boden liegt. Ständig bemerken Angehörige die blauen Flecken, die überall an seinem Körper zu sehen sind. Sie sagen nichts. Sie sehen weg. Reue empfindet die Mutter nicht. Sie schert sich weder um Josefs Gefühle noch um seine Bedürfnisse, Ängste oder Wünsche. Manchmal verschwindet seine Mutter tagelang und der 7-Jährige weiß nicht, ob sie zurückkommt. Er lebt in Unsicherheit und Angst. Liebe, Geborgenheit oder Sicherheit kennt er nicht. Er liebt seine Mutter und sehnt sich nach ihrer Liebe und er hasst sie, weil sie ihm antut, was sie ihm antut. Irgendwann droht er ihr, wenn sie ihn noch einmal schlage, würde er sich wehren. Der Junge flieht in Fantasiegeschichten und Bücher. Sogar die Schule schwänzt er, um zu lesen. Dann erwischt ihn einer seiner Lehrer. Er schlägt ihn nicht. Er fragt ihn nur, was er da treibt und bittet ihn, in die Schule zu kommen. Eine Form der Fürsorge, die Josef nicht kennt. Von da an bemüht er sich in der Schule um gute Noten, versucht der Realität zu entkommen und das Zuhause Geschehene zu verdrängen. Er entwickelt Allmachtsfantasien, um seinem ohnmächtigen kindlichen Dasein zu entkommen. Später wird er sagen, seine Mutter sei eine gute Frau gewesen. Sie habe ihn zu Disziplin, Ordnung und Fleiß erzogen und sei nur so hart gewesen, wie es notwendig war. Sie sei die beste Frau der Welt gewesen. Als er 10 ist, wird seine Mutter aufgrund eines tätlichen Angriffs auf einen Polizisten in das KZ Mauthausen eingewiesen. Fritzl wächst von da an bei Pflegeeltern auf. Nachdem er den Pflichtteil der Schule abgeschlossen hat, besucht er die höhere technische Lehranstalt mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik. Als er 21 ist, lernt er Rosemarie kennen. Sie ist 17, Küchengehilfin und ohne Ausbildung. Die beiden heiraten. Sie ist die perfekte Frau für ihn. Fritzl wünscht sich viele Kinder und in ihr findet er die perfekte Mutter. Sie ist liebevoll, fügsam und zurückhaltend. Sie will es ihm recht machen und er will, dass sie tut, was er sagt. Die beiden bekommen insgesamt 7 Kinder. 1967, da ist Elisabeth gerade geboren, bricht Fritzl nachts in die Wohnung einer jungen Frau in Linz ein. Er hält ihr ein Messer an die Kehle und vergewaltigt die Frau. Obwohl er ihr mit dem Tod droht, zeigt sie ihn an. Noch im selben Jahr versucht er auch eine 21-Jährige zu vergewaltigen. Daraufhin wird Fritzl zu 18 Monaten Haft verurteilt. Als er freigelassen wird, kehrt er zurück zu Rosemarie. Diese nimmt ihn wieder auf. Sie weiß, was er getan hat, aber sie verzeiht ihm. Die beiden bekommen 3 weitere Kinder. Rosemarie erträgt den Schmerz und die Angst. Sie sieht keine Wahl. Mit 7 Kindern und ohne Ausbildung ist sie auf ihn angewiesen. Also schweigt sie und erträgt die Situation. Fritzl drangsaliert sie, schlägt sie und die Kinder. Er fliegt nach Thailand, macht dort Urlaub ohne sie. Er betrügt sie und schläft mit anderen Frauen. Sie erträgt es. Irgendwann will er nicht mehr mit ihr schlafen. Sie nimmt es hin. Verwandte und Nachbarn werden später aussagen, dass der Täter die Familie gewaltsam beherrschte. 1978 vergewaltigt er seine Tochter Elisabeth das erste Mal. Vor Gericht wird er diese Taten später leugnen. Von der Intensität dessen, was hinter den Mauern des Hauses geschieht, ist von außen nichts zu sehen. Auf der Arbeit beschreiben Fritzls Kollegen ihn als geradezu grenzgenial. Als jemanden, der seine Arbeit immer ordentlich macht. Freundlich, aber zurückhaltend. Professionell sei er gewesen und nie habe er private Details von sich preisgegeben. Gegen 1981, 1982 beginnt Fritzl einen Raum in seinem Keller in eine Zelle umzubauen. Er beginnt mit der Umsetzung seines perfiden Plans, Elisabeth in diesen Keller zu verschleppen. Als die Gutachterin ihn später fragt, warum er ausgerechnet Elisabeth wählte, sagt Fritzl, sie sei ihm am ähnlichsten gewesen. Genauso stark und stur wie er selbst. Vor Gericht behauptet er zudem, er habe seine Tochter schützen wollen. Sie sei ihm mehr und mehr entglitten, sei auf Partys gegangen, habe in den übelsten Spelunken Alkohol getrunken und geraucht. Er sei der Meinung gewesen, die Welt da draußen sei zu gefährlich für sie. Also konstruiert Fritzl einen Raum. Schalldicht, mehrfach gesichert. Und schließt seine 18-jährige Tochter 24 Jahre ein. Josef Fritzl wird am 19. März 2009 wegen Mordes durch Unterlassung an seinem Sohn und Enkel, der als eines von 7 Kindern mit seiner Tochter kurz nach der Geburt gestorben war, Sklaverei, Freiheitsentziehung, 1000-fache Vergewaltigung, Blutschande und Nötigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ohne zu zögern nimmt er das Urteil an. Er sitzt bis heute in der Justizanstalt Stein, geschützt vor anderen Inhaftierten, die ihn bedrohen. Dass er seine Freilassung noch erlebt, ist unwahrscheinlich. Du bist ganz still.
Ja, ich glaube, für die Person, die zuhört, ist es immer noch mal intensiver.
Ja, das glaube ich. Also ich merke immer, wenn ich vorlese, dass ich mich sehr darauf konzentriere, alles richtig vorzulesen und dann die Geschichte an sich gar nicht so krass miterleben kann.
Hm.
Aber ich habe die Geschichte natürlich vorher gelesen. Und ja, ich finde alles an diesem Fall super verstörend.
Ich meine, ich habe schon häufiger gesagt, dass es mir da schwerfällt, irgendwie objektiv und psychologisch zu sein, wenn man so will. Aber der Fall von Josef Fritzl ist einer von den Fällen, die man irgendwie nicht mehr vergisst.
Das stimmt.
Und ich muss auch gestehen, dass ich, als ich mir die Hintergründe angeschaut habe und darüber nachgedacht habe, wie es dazu gekommen sein könnte, habe ich in mir drin gemerkt, dass es so einen krassen Wechsel gab. Also vielleicht weißt du, was ich meine, dass man, wenn man von Opfer und Täter und von Geschichte auf psychologische Betrachtung des Täters hin und her springt, ich spüre das emotional immer so ein bisschen, dass ich merke, dass ich springe.
Ja.
Und ich glaube, in dem Fall war es bei mir extrem. Der Sprung war groß, weil mich hat diese Geschichte emotional einfach sehr betroffen, obwohl wir uns so viele True-Crime-Sachen anschauen, war das einfach was, wo ich dachte, okay.
Ja, also ich finde, dass dieser Fall halt einfach nochmal was anderes ist als das, was wir sonst bisher behandelt haben. Das ist irgendwie, ich finde es erstmal schockierend, dass es ein Vater ist, der das seine Tochter antut. Dann finde ich es heftig, die Dauer, die sie darin aushalten musste. Und der Umstand, dass sie in diesem Kämmerchen war, wo kein Licht war, wo keine Luft war, was geschimmelt hat und ständig immer wieder vergewaltigt zu werden, während die Kinder im gleichen Raum sind und das sehen. Und dann als Mutter dann irgendwann auch noch die Sorge zu haben um 3 Kinder, die mit ihr da drin waren, dann noch die 3, wo sie ja eigentlich nicht wusste. Wusste sie, dass sie oben sind? Das weiß ich gerade gar nicht
mehr. Ja, sie wusste, dass die oben aufwachsen.
Okay.
Sie hat die Briefe ja geschrieben.
Ach ja, stimmt, genau.
Ja, das Schlimmste, was ich an diesem Fall, ich meine, ich will das nicht verharmlosen, aber Inzest und Inzucht passieren nicht regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass es so salonfähig ist, sag ich mal. Es ist furchtbar. Aber was mich völlig aus der Bahn wirft an diesem Fall, sind diese 24 Jahre.
Ja.
Diese Frau ist 42, als sie wieder rauskommt. Und als sie in diesen Keller geht, ist sie 18.
Das ist einfach so viel.
Und ich stelle mir die Frage bei dem Täter. Ich meine, wir haben uns das zusammen angeschaut und ich habe die Theorien auch im Kopf und ich springe auch gleich auf die andere Seite. Aber 24 Jahre, wie kannst du 365 Tage im Jahr, 24 Jahre lang, abends einschlafen und morgens aufwachen und dir die ganze Zeit bewusst sein und im Klaren sein darüber, was du da tust? Denn er hat vor Gericht gesagt, er wusste, dass das falsch ist. Er wusste, dass er verrückt ist. Er wusste, dass seine Tochter das nicht will. Und jetzt ganz unpsychologisch, nichts mit Verdrängungsmechanismus oder so, ich frage mich einfach als Mensch, wie kannst du das 24 Jahre lang tun? Wie geht das? Wie kann das wahr sein?
Ich weiß, was du meinst. So, die, keine Ahnung, wir reden ja oft so darüber, dass Täter das zu diesem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig waren.
Ja.
Das ist ja bei uns immer so ein Ding. So, keine Ahnung, bei der Schizophrenie, im Wahn, in der Psychose, so, genau, aus dem Wahn halt einfach heraus. Schuldunfähig dann vor Gericht.
Ja, oder aus der Situation heraus, wegen einer bestimmten Persönlichkeit.
Genau, aber es geht immer um einen begrenzten Zeitraum sonst. Und jetzt geht es einfach um 24 Jahre, wo das durchgezogen wurde. 24 Jahre, das ist unfassbar lange.
Ja.
Das ist so lang, wie ich lebe. Ich bin 24.
Ja.
Das ist krass.
Und das ist das, was ich so, so absurd daran finde. Das ist das, in meinen Augen ist das das Schlimmste daran. Gut. Switchen wir und kommen wir zu Josef Fritzl. Weil ich muss gestehen, auch wenn ich das, was er getan hat, auf wirklich überhaupt keiner Ebene, also wirklich auf gar keiner Ebene irgendwie okay finde, nicht mal ein kleines bisschen, so gar nicht,
würde mich auch wundern.
Hatte ich Mitgefühl mit ihm.
Als es um die Kindheit ging.
Ja. Weil ich dachte, es ist so eine psychologische, klassische Geschichte zu sagen, die Kindheit. Aber es ist halt leider so, dass die Kindheit und das Verhalten der Eltern einen großen Einfluss auf einen Menschen haben können. Und in den meisten Fällen haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass er von seiner Mutter so hart geprügelt wird, dass er blutend auf dem Boden liegt und seine Verwandten wissen das und die Nachbarn wissen das und alle schauen weg, habe ich mit diesem Teil, mit diesem einen Teil von Josef Fritzl, habe ich Mitleid.
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, dieser Teil von der Kindheit, den habe ich ja zuletzt vorgelesen. Und in diesem Teil, wenn man jetzt mal natürlich abgetrennt vom Rest sieht, dann geht es da um einen kleinen Jungen, der von seiner Mutter krass misshandelt wird, der vernachlässigt wird, der alleine ist, und da hat man dann natürlich Mitleid. Klar, wenn man, es ist einfach zu sagen, wenn man den Rest sieht, dieses ganze Furchtbare, was er getan hat, dann das eben zu übergehen, aber ich weiß, was du meinst, dass du dann trotzdem Mitleid für ihn als Kind hattest.
Ja, für diesen Teil.
Für diesen Teil, ja.
Ich finde sowieso, bevor wir jetzt ein bisschen genauer auf unsere eigenen Ideen, Vermutungen dazu haben, warum Josef Fritzl so weit gegangen ist und auch Elemente aus dem Gutachten vorstellen oder besprechen wollen, die, genau, wurde ja von Frau Kastner begutachtet, in Österreich eine sehr, sehr renommierte psychologische Sachverständige, beziehungsweise ich glaube, sie ist Psychiaterin, soweit ich weiß. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne über dieses Thema sprechen von Monster oder Bestie von Amstetten, Sexmonster von Frag mich nicht was. Weil diese Begriffe Monster und Bestie, wir erinnern uns an den Rosa Riesen zum Beispiel, das fällt ja sehr, sehr schnell.
Total. Wie ich ja vorhin vorgelesen habe, wurde Josef Fritzl auch als Bestie bezeichnet, als Monster, so wie eben auch der Rosa Riese, a.k.a. Wolfgang Schmidt, a.k.a. Beate Schmidt. Genau, und auch hier haben wir uns an diesem Begriff wieder ein bisschen gestört. Also,
ja, auf mehreren Ebenen.
Ja, also natürlich, wie gesagt, wir verurteilen aufs Härteste, was da passiert ist. Es ist auf keine Weise in Ordnung oder entschuldbar. Trotzdem, ich glaube, mittlerweile kennt ihr da unsere Einstellung zu, sind wir der Meinung, dass Menschen nicht als Monster bezeichnet werden sollten in den Medien.
Ich persönlich glaube, dass das etwas ist, das Menschen tun, weil das, was diese Person getan hat, so abscheulich ist, so furchtbar und so unvorstellbar, dass man selber das Bedürfnis hat, diese Person zu entmenschlichen,
ja,
damit sie nicht mehr in die eigenen Reihen, in Anführungszeichen, gehört. Damit man sich nicht vor Augen halten muss, dass das auch ein Mensch ist.
Ja.
Genauso wie man selber. Dass man da so eine Distanz, ja, reinbekommt.
Dass man so ein bisschen so mental sagen kann, das ist schrecklich, was da passiert ist, aber das ist ja nicht so, er ist ja nicht so wie ich. So.
Genau, er ist halt ein Monster, Bestie.
Genau, er ist was ganz anderes.
Krank.
Ja.
Einfach krank und widerlich und Monster.
Genau.
Und ich persönlich tue mich immer schwer damit, wie gesagt, weil ich finde, dass es da etwas reinbringt, dass man so abstempelt.
Ja, ich finde es halt irgendwie zu einfach. Es ist zu einfach, einfach nur zu sagen, es ist halt ein Monster und Schaukakao.
Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, in letzter Konsequenz, wenn wir jemanden wie Josef Fritzl in unserer Gesellschaft als Monster bezeichnen und ihn damit abstempeln und ihn in eine entmenschlichte Ecke stellen, dann erlauben wir der Gesellschaft nicht darüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, die Menschen sind,
ja,
die sich in eine solche Richtung entwickeln. Und dann sprechen wir nicht darüber, weil wir diese Menschen nicht nur an den Rand der Gesellschaft, sondern aus der Gesellschaft drängen und sie entmenschlichen.
Ja.
Und in dem Moment so viel Distanz reinbringen, dass wir uns auch nicht fragen, was muss denn passieren, dass ein Mensch zu sowas in der Lage ist. Was muss passieren, damit ein Mensch solche Dinge tut?
Das sieht man ja auch in den Medienerstattungen, wenn dann eben im Titel steht Monster oder Bestie, dass dann dieser Artikel sich dann meistens nicht dann mit eben dem Täter als Mensch beschäftigt und was könnte dazu geführt haben, sondern das beschreibt einfach nur die Tat, aber in dermaßen reißerischem Stil, dass man wirklich den Eindruck hat, es ist eine Bestie und es ist kein Monster und es ist was anderes, als ich es bin.
Ja.
Also, dass damit auch suggeriert wird und dass man damit eben so diese Aufgabe in Anführungszeichen abnimmt, sich damit zu beschäftigen.
Genau, und genau, ja, darauf wollte ich hinaus, dass das eine Aufgabe ist, die wir als Gesellschaft aber haben,
meiner, ja, Meinung natürlich, nach.
Es ist unsere Aufgabe, uns solche Dinge anzuschauen. Wir müssen uns so etwas anschauen, weil Josef Fritzl ein Mensch ist, auch wenn wir das nicht hören wollen.
Ja.
Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann können wir nicht herausfinden, was wir hätten anders machen können.
Weißt du, was mir dabei immer echt ganz gut hilft? Also, weil zum Beispiel bei dem Fall, muss ich sagen, fiel es mir auch schwer, halt daran zu denken, dass natürlich dieser Täter, der da jetzt ist und der sowas Schreckliches gemacht hat, ja irgendwann, wie wir gerade gesagt haben, mal ein kleiner Junge war,
ja,
der wie in dem Beispiel jetzt von seiner Mutter blutig geschlagen wurde und vernachlässigt wurde. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man einmal so diesen Blick zurückwirft, fällt es leichter, sich zu besinnen, dass es halt ein Mensch ist und dass man sich damit auseinandersetzen muss, weil hätte man vielleicht früher irgendwann angesetzt, vielleicht wäre es vielleicht nicht passiert.
Ja. Ich meine, klar, das sind viele Vielleichts, aber
ja,
Ja, aber das denke ich auch. Und das hat nichts damit zu tun, dass, da will ich mal kurz für uns beide sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen möchten, dass das, was Josef Fritzl gemacht hat, in Ordnung ist oder dass er nichts dafür konnte oder dass er nicht hätte eine andere Entscheidung treffen können.
Auf keinen Fall.
Das sehen wir auch nicht so. Und er hätte sich auf jeden Fall anders entscheiden können und auch müssen, unserer Meinung nach. Aber ihn aus der Gesellschaft zu verstoßen, ihn als Monster abzustempeln, in Anführungszeichen, und ihn dann in irgendeiner, weiß ich nicht, in irgendeiner Versenkung verschwinden zu lassen und am besten einfach nicht mehr drüber reden, sorgt nicht dafür, dass sowas nicht mehr wieder passiert.
Genau.
Und deswegen tue ich mich persönlich schwer damit, vor allen Dingen, weil wir damit auch leugnen, dass Menschen, also ich finde, das hat so ein bisschen was mit Leugnen zu tun, dass viele Menschen sehr dunkle Seiten haben.
Ja.
Und dass es am Ende auch viel damit zu tun hat, für was ich mich entscheide.
Denke ich auch. Nochmal in aller Deutlichkeit. Wir wissen, dass dieser Fall ganz schrecklich ist und wir finden ihn auch ganz, ganz schrecklich und wir möchten in keiner Weise entschuldigen, was Josef Fritzl da getan hat. Wir möchten eben nur die psychologische Seite davon beleuchten und eben, wie immer in unserem Podcast, erklären, wie es zu sowas kommen kann, ohne natürlich die Tat zu entschuldigen, weil das wollen wir auf keinen Fall tun.
Ja. Okay, und dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und verabschieden uns ein bisschen von dem emotionalen Blick auf diesen Fall und gucken uns an, was genau können wir uns vorstellen, ist da passiert.
Genau, wir werden jetzt knallharte Psychologen und gucken objektiv auf die Gründe und Ursachen.
Richtig. Die erste Theorie, die mir zu dem Fall eingefallen ist, ist so simpel wie logisch. Und zwar die Täter-Opfer-Dynamik.
Mhm.
Das beschreibt quasi, ich glaube, viele Leute haben das schon gehört, dass Opfer häufig später zu Tätern werden.
Mhm.
Und die Täter-Opfer-Dynamik beschreibt im Grunde genau das. Also sowohl das Opfer als auch der Täter haben häufig eine traumatische Erfahrung gemacht. Und Opfer werden manchmal selber zu Tätern, weil unaufgelöste Traumata dazu führen können, dass Menschen Muster immer wieder wiederholen, mit denen sie versuchen, vor diesen inneren, unbearbeiteten Traumata zu fliehen. Bezogen auf Fritzl kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Gewalt seiner Mutter, weil sie extrem massiv war, dazu geführt hat, dass er selber traumatisiert wurde. Ich persönlich würde davon ausgehen, er selber sagt das auch, dass er sich klein und schwach gefühlt hat vor seiner Mutter, die so stark und übermächtig war.
Mhm.
Und ich selber könnte mir vorstellen, dass Fritzl versucht hat, dieses Machtverhältnis umzudrehen.
Ja.
Das ist, wie gesagt, simpel.
Mhm.
Aber das ist eine Theorie, die ich mir vorstellen könnte. Und dass er quasi versucht hat, dadurch, dass er sich damals so ohnmächtig gefühlt hat und seiner Mutter so ausgeliefert war, dieses Ohnmachtsverhältnis oder dieses Ohnmachtsgefühl zu vermeiden und Macht quasi als Coping-Strategie zu benutzen, um sich nie wieder so schwach und ohnmächtig zu fühlen, die Rolle umzudrehen und sowohl seiner Frau als auch seinen Kindern gegenüber mächtig und dominant zu sein in dem normalen mhm. Familienleben und das dann in ein Extrem gebracht, was seine Tochter angeht.
Ja, also du meinst, dass dieses Ohnmachtsgefühl und diese Misshandlung in der Kindheit ein unaufgelöstes Trauma war, was dann eben zu dieser fälschlichen Coping-Strategie geführt hat, so ganz platt durch.
Ganz platt, ja. Ich mhm. glaube nicht, dass das die eine Sache mit seiner Tochter erklärt.
Ja.
Aber ich, mir ist das eingefallen oder aufgefallen, als ich darüber oder davon gelesen habe, wie gewalttätig er in der Familie war und was mhm. für ein Machtbedürfnis er gehabt hat.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, finde ich.
Und da dachte ich, dass er seine Familie so unterdrückt hat und mhm. mit so viel Gewalt und Macht und ich habe hier das Sagen da reingegangen ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass das was damit zu tun hatte mit dieser Täter-Opfer-Dynamik,
mhm.
die Verhältnisse umdrehen, sich selber nicht mehr machtlos fühlen, nie wieder machtlos sein.
Ja. An dieser Stelle möchte ich einmal noch kurz betonen, möchten wir noch kurz betonen, dass alle Theorien und Vermutungen, die wir hier aufstellen, Theorien und Vermutungen von uns sind. Das sind keine gesicherten Diagnosen, keine gesicherten Tatsachen hier. Wir überlegen uns nur, was unserer Meinung nach in Frage kommen würde und das ist alles ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit.
Wichtig.
Wichtig.
Ja.
Im psychologischen Gutachten von der Frau Kastner steht zusätzlich auch drin, dass Fritzl angegeben hat, seine Tochter immer mehr mit seiner Mutter zu vergleichen. Also seine Tochter war ebenso wie seine Mutter eine sehr starke Persönlichkeit. Sie war stur, hat sich nicht viel gefallen lassen, war sehr eigensinnig und hat sich nicht seinen Regeln unterworfen, was ihn sehr, sehr an seine Mutter erinnert hat. Auch die Tatsache, dass seine Tochter sich oft rumgetrieben hat, er nicht wusste, wann sie nach Hause kommt, was eventuell eine Parallele sein könnte zu der Mutter, die, als er 7 Jahre alt war, ja weggegangen ist und nicht mehr zurückgekommen ist. Und dass eben diese Ähnlichkeit mit der Mutter Fritzl dazu gebracht hat, laut eigenen Angaben, eben diese Tat zu beginnen oder eben anzufangen, diese Tat zu planen.
Ja, er hat halt selber gesagt, dass der Trieb, den er hatte, mit seiner eigenen Tochter zu schlafen, immer stärker geworden ist. Und er hat quasi irgendwann angefangen, sich das vorzustellen. Er hat wohl auch, also da gibt es unterschiedliche Quellen zu, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Er hat möglicherweise auch schon sexuelle Gelüste, sage ich mal, seiner Mutter gegenüber gehabt, obwohl sie ihm gegenüber sich so gewaltsam verhalten hat. Und er hat über Jahre immer wieder darüber nachgedacht, wie es wäre, jemanden nur für sich zu haben, den er sich unterwerfen kann, den er quälen kann, jemand, der ihn nicht verlässt, jemand, über den er die absolute Kontrolle hat.
Sind wir wieder beim Machtmotiv.
Genau. Und hat dabei viel an seine Mutter auch gedacht und irgendwann hat er angefangen, seine Tochter Elisabeth mit seiner Mutter zu vergleichen. Und dann ist Elisabeth in diese ganz unglückliche, also das könnte ich mir vorstellen, dass sie in diese ganz unglückliche Fantasie reingerutscht ist. Und wir haben das in den letzten Folgen bei Täterprofilen, beispielsweise beim Rosa Riesen, ein paar Mal angesprochen, dass insbesondere bei sexuellen Abweichungen das Durchspielen von bestimmten Fantasien dazu gehört, dass das Verhalten sich dass erst die Gedanken sich manifestieren und dass es dann irgendwann nicht mehr reicht, dass es dann irgendwann nicht mehr erregend genug ist, das reicht nicht mehr aus und dann muss man einen Schritt weitergehen. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, ist das bei Fritzl auch abgelaufen. Erst denkt er an seine Mutter, als er kleiner ist, dann denkt er immer mehr an diese Fantasie, jemanden zu besitzen, jemanden quälen zu können, jemanden nur für sich zu haben, allmächtig zu sein. Diese Allmachtsfantasien auch als Kind schon. Und dann kommt er in Verbindung mit seiner Tochter, die seiner Mutter so verdammt ähnlich ist, die genauso dickköpfig ist und stur und sich seinen Regeln nicht unterwirft, obwohl er so allmächtig ist.
Ja.
Und und irgendwann reicht die Fantasie nicht mehr. Erst denkt er drüber nach und denkt sich, also es darf wirklich nicht sein, ich darf es nicht machen, aber es wäre schon richtig schön und ich würde es schon richtig gut finden. Und irgendwann reicht die Vorstellung nicht mehr, sondern die Sehnsucht, diese Begierde steigt immer mehr. Dieses, ich will das jetzt haben. Und irgendwann macht er es dann.
Ich kann mir vorstellen, wenn man sich nochmal die Frage stellt, warum er Elisabeth ausgewählt hat, da meinen wir ja gerade zum einen, weil sie der Mutter sehr ähnlich ist. Wenn man sich aber das Machtmotiv berücksichtigt, kann ich mir auch vorstellen, dass eben der Umstand, dass sie eben so eine starke Persönlichkeit hat, ist für ihn dann ja, wenn er eben wirklich nach Macht strebt, dann noch reizvoller über eine Person, die selbst stark ist, die Macht zu haben. Weißt du, was ich meine? Das also, hätte er sich jetzt ich weiß ja nicht, wie die anderen Kinder von der Persönlichkeit her waren, aber hätte er jetzt ein Kind genommen, was eher vielleicht unterwürfig wäre oder eher in Anführungszeichen schwächer, dann wäre es ja für ihn nicht so ein großer
Triumph,
genau, um eben Macht über dieses Kind zu erhalten, im Gegensatz eben zu über Elisabeth, die ja, wie ich das jetzt empfunden habe, die stärkste Persönlichkeit seiner Kinder hatte.
Na, du meinst, dass er quasi, dass es auch noch eine Rolle gespielt hat, dass jemand Starkes zu unterwerfen einem noch mehr das Gefühl von Macht gibt.
Genau, das ist einfach wie so ein zweiter Grund dafür, warum es Elisabeth wurde und nicht eines der anderen Kinder.
Ja.
Ich bin jetzt übrigens auch noch immer noch bei dem Machtmotiv. Also er wollte jemanden, oder hast du ja gerade gesagt, jemand, der bei ihm bleibt, der ihn nicht verlässt, den er quälen und unterdrücken kann. Und über den er einfach die komplette Macht hat. Und er hat ja absichtlich nicht verhütet, als er sie missbraucht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses absichtliche Zeugen von Kindern, weil das damit muss er gerechnet haben, damit muss...
Er hat später angegeben, dass er es sich fast gewünscht hat.
Also, gut, war also kein Versehen, dass da Kinder entstanden sind. Dass es ja noch mal noch eine engere Bindung an ihn dadurch ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dass es noch mehr Macht über sie ist, weil dadurch, dass sie Kinder von ihm bekommt, ist sie ja noch mehr von ihm abhängig, noch mehr an ihn gebunden. Weil es ja nicht nur ihre Person ist, sondern noch 7 andere Personen, die sie über alles liebt und die aber dann auch an ihn gebunden sind.
Weißt du, welcher Gedanke mir gerade kommt?
Hm?
Dass in dem Moment, wo er mit ihr Kinder zeugt, das auch nochmal Machtdemonstration ist.
Voll.
Das klingt jetzt, glaube ich, in der Formulierung sehr, sehr hart, aber er benutzt sie und er benutzt ihren Körper und er zwingt sie ja dazu, indem er nicht verhütet, seine Kinder auszutragen.
Ja.
Und das ist nochmal, also er nimmt sie in Besitz, er nimmt ihren Körper in Besitz und er entmächtigt sie, er macht sie komplett ohnmächtig.
Auch der Umstand, dass sie erst betteln muss, bis sie Hilfe, oder das ist ja eigentlich keine Hilfe bei der Geburt, bis sie ein Buch bekommt, wo es drinsteht, wie das mit der Geburt läuft. Und wo sie überhaupt Materialien, wenn man das so nennen kann, bekommt, um diese Geburt zu überstehen, dass sie erst betteln muss und dass sie das so spät von ihm bekommt. Und er ist ja der bewusst so lange wartet. Der bewusst wartet bis 2 Monate vor der Geburt.
Ja, und dieser Gedanke, dass sie sein Kind austrägt, gegen ihren Willen sein Kind bekommt. Das Kind, das sie nicht wollte, mit dem Mann, mit dem sie nicht schlafen will, der ihr Vater ist.
Mhm.
In einer Zelle, die sie nicht verlassen kann, weil er sie einsperrt. Also, das ist, ich glaube, mehr Macht kannst du über jemanden kaum haben.
Ja.
Zumindest äußere Macht.
Und dann dieses Kind, wo sie eben den Zeugungsakt nicht wollte und ja auch dieses Kind gezwungen war, auszutragen. Und dieses Kind bekommt sie dann. Und dieses Kind nimmt sie dann an und sie liebt es. Und dann dieses Kind ihr wieder wegzunehmen.
Ja.
3-mal.
Ja. Das folgt alles demselben Motiv. Und ich meine, man muss dazu ja auch sagen, dass jedes Kind, das er hat, auch ein Lebewesen mehr ist, das er unterdrücken kann.
Ja.
Also am Anfang hat er nur in Anführungszeichen, seine Tochter. Und irgendwann hat sie das erste Kind da unten, das zweite Kind da unten. Ich meine, er hat ja die ersten Kinder nicht mit hochgenommen.
Ja. Sie unterliegen quasi seiner Willkür, wer das bessere Leben bekommt und wer das schlechtere.
Absolut willkürlich.
Ja.
Und die ersten nimmt er nicht mit hoch, wo man auch vermuten könnte, weil es ihn nicht gestört hat, dass da unten noch mehr Menschen waren, die abhängig von ihm waren.
Ja.
Er hat in den Verhandlungen behauptet, dass er eine Zeitschaltuhr in die Tür eingebaut hätte. Das war eine Lüge. Die wären da unten nie wieder rausgekommen, wenn ihm was passiert wäre.
Ach, eine Zeitschaltuhr, die aufgegangen wäre. Ah.
Hat er behauptet, hat es nicht gegeben. Die wären da drin jämmerlich gestorben.
Das hätte mich aber auch gewundert, hätte es eine gegeben, ehrlich gesagt.
Ja.
Total.
Ich finde nur, dass das die Sache auch noch mal krasser macht.
Ja.
Weil ich mir denke, du bist so mächtig, wenn dir etwas passiert, gehen alle anderen da drin auch unter. Das war's. Es gibt keine Chance, da rauszukommen.
Ja.
Ich glaube, was auch noch eine Rolle gespielt hat, ist der Charakter seiner Frau. Wobei ich nicht sagen will, dass seine Frau schuld ist.
Mhm.
Das auf keinen Fall. Das will ich gar nicht sagen. Sondern, dass ich glaube, dass... Also man kann jetzt überlegen, hat er sich mit Absicht so eine Frau gesucht? Aber er selber sagt ja, damals hatte er den Plan noch gar nicht. Der kam erst so um 1980 rum.
Mhm.
Aber hätte er eine Frau gehabt, die da genauer nachgefragt hätte, die da skeptischer gewesen wäre, die sich nicht weggeduckt hätte aus Angst und das nicht ausgehalten hätte, sondern was gesagt hätte, weiß ich auch nicht, ob er das hätte so durchziehen können.
Ja, naja, da kann man aber ja auch fragen, ob er mit seinem Machtmotiv, was er ja vermutlich schon lange vor der Tat hatte, dass er sich dann ja, nehme ich mal an, auf keinen Fall bewusst eine Frau ausgesucht hätte, die stark und stur und eigensinnig wäre. Weißt du,
was ich meine? Auf keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Aber es gibt ja noch was dazwischen.
Ja, das stimmt.
Also man muss ja nicht stur und eigenwillig sein, um nach 24 Jahren, wenn dein Mann 4-mal die Woche 2,5 Stunden im Keller verschwindet, irgendwann mal zu sagen, du sag mal, was machst du denn da unten eigentlich den ganzen Tag?
Ja, aber ich meine, Es war ja, waren ja auch nicht nur die 24 Jahre, die da, wo vielleicht andere Frauen mal sich gewehrt oder was gesagt hätten, sondern es war ja auch die Zeit davor, wo sie von ihm misshandelt wurde, die Mutter, wo sie mitkriegt hat, wie Josef Fritzl die Kinder geschlagen ja. hat. Es sind ja auch noch andere Umstände, wo sie sich auch weggeduckt hat.
Oder das, dieses Misstrauen, wenn du drei Kinder vor der Tür findest und immer einen Brief, das Tonband, die Tonbandstimme am Telefon, woher kennt sie denn die Geheimnummer, dass sie da nichts sagt? So, sie muss doch misstrauisch gewesen sein, das muss doch irgendwie komisch gewesen sein.
Ja.
Und ich glaube halt, wenn er da eine Frau gehabt hätte, die nicht ganz so sehr in diese Richtung, wenn auch ein bisschen, aber nicht ganz so sehr in diese Richtung gegangen wäre, dass es ihm dann vielleicht auch gar nicht so leicht möglich gewesen wäre.
Das stimmt.
Also wie gesagt, nochmal, ich will seiner Frau überhaupt keine Schuld geben. Ich glaube nur, dass es die Sache in Anführungszeichen leichter gemacht hat.
Ja. Diagnostisch wurde ihm übrigens von der Gutachterin eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung und eine Störung der Sexualpräferenz attestiert.
Außerdem hat sie ihn als emotional invalide bezeichnet und sie hat später auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass Josef Fritzl so etwas wie Liebe empfinden kann. Auch wenn er gesagt hat, dass er seine Frau geliebt hat.
Mir stellt sich da gerade die Frage nach Empathie. War er dazu in der Lage?
Ich meine, dass sie auch da nicht so ganz der Meinung gewesen ist.
Mhm. Macht Sinn.
Aber nagel mich nicht drauf fest, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Mhm.
Wir haben auch noch eine Theorie mitgebracht, die ein bisschen in Anführungszeichen, älter ist, die unter anderem erklären könnte, was mit Josef Fritzl in der Zeit nach seiner Geburt, bis er Rosemarie kennengelernt hat, passiert ist. Beziehungsweise warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und das ist ein Teil von Adlers Individualpsychologie. Dazu teilen wir auch noch was auf Instagram, wo man das ein bisschen genauer verstehen kann, weil es ein bisschen schwieriger zu erklären
ist. Auf jeden Fall, es ist eine sehr aufwendige Theorie, würde ich mal sagen.
Genau. Also, ich versuch's mal. Nach Adler gibt es für jedes Verhalten, das wir zeigen, eine bestimmte Antriebskraft. Und zwar nennt er diese Kraft das Streben nach Perfektion. Und bei dem Streben nach Perfektion handelt es sich um eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, die im Grunde sich danach sehnt, unsere Potenziale voll auszuschöpfen und unserem Ideal, was auch immer unser Ideal ist, sich dem immer weiter anzunähern.
Das ist ja eigentlich wie das Konzept der Selbstverwirklichung, das gerade so modern ist. Ja, also ich meine, jeder strebt ja gerade nach Perfektion, nach seinem besten Ich.
Mhm. Was kann die beste Version deiner selbst.
Genau.
Ja. Genau. Und an der zweiten Stelle, nach dem Streben nach Perfektion oder dem Streben nach Selbstverwirklichung, wenn man so will, steht die Vorstellung des Gemeinschaftsgefühls. Er nennt das auch Social Interest oder Social Feeling. Und jede Person, die nach dieser Perfektion strebt, weiß weiß im selben Moment, dass sie nach ihrer eigenen Perfektion oder Selbstverwirklichung nicht streben kann, ohne dabei auch das gesellschaftliche Umfeld zu berücksichtigen.
Mhm.
Also, simpel gesprochen, ich kann mich nicht überall mit den Ellbogen durchballern, nur weil das meiner Selbstverwirklichung entspricht. Ich muss auch irgendwie mal nach rechts und links gucken, was mit meinen Mitmenschen ist.
Ja, vor allem kriege ich so meistens dann nicht die Perfektion, die ich anstrebe.
Genau, also eben, das ist so ein Teil davon, dass man das nicht macht. Und er selber sagt, dass dieses Gemeinschaftsinteresse, also dieses Social Interest, nicht nur angeboren ist, aber auch nicht nur erlernt, sondern dass wir von Natur aus in Anführungszeichen Herdenlebewesen sind, also Menschen einfach als Sozialwesen. Aber dass dieses Gemeinschaftsinteresse auch etwas ist, das genährt und beigebracht werden muss, damit es weiter besteht.
Mhm. Also es ist wie, der Grundstein ist da, aber muss von den Eltern weiterentwickelt werden.
Genau.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt es das Gefühl von Minderwertigkeit, das wir alle ebenfalls in uns tragen, das durch psychologische oder physiologische Mängel entstehen kann. Also psychologisch dadurch, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, weniger durchsetzungsstark bin als andere Leute vielleicht im Vergleich. Oder physiologisch, dass ich nicht so schnell rennen kann, zum Beispiel. Oder es basiert logischerweise auch darauf, dass man als Kind auf natürlicher Ebene weniger Kraft hat als die Eltern oder als Erwachsene, weniger intelligent ist, noch schwächer, kleiner, weniger kompetent. Und dass das bei jedem von uns so ein Gefühl von Minderwertigkeit auslöst.
Ja.
Und Adler sagt, dass das auch der Grund dafür ist, dass alle Kinder erwachsen werden wollen. Dass Kinder, weil sie sich unmächtig fühlen quasi und unterlegen sind. Und sie fühlen sich minderwertig, was sie ja zumindest von der beispielsweise körperlichen Kraft her, sind sie ja auch weiter, also niedriger angesetzt, einfach durch ihre, dadurch, dass es ein Kind ist. Man, du weißt, was ich meine.
Nee, aber voll sehe ich. Also ich kann mich erinnern, der Anreiz, früher zu sagen, ich will erwachsen sein oder ich will groß sein, war, dass ich selbst entscheiden kann, was ich machen will.
Ja, und das
dass man also, dass man selbstbestimmt sein kann.
Genau, das hat was mit dieser Selbstverwirklichung zu tun. Zumindest habe ich Adlers Theorie so verstanden. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, stopp, das ist nicht so, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. genau, und es gibt eben drei Arten, mit dem Gefühl von Minderwertigkeit umzugehen. Die erste Art ist Kompensation. Das heißt, wir wiegen unsere Defizite in irgendeiner Form auf. Entweder wir gleichen sie aus, weil wir darin besser werden. Oder wir sagen, okay, ich kann vielleicht nicht schnell rennen, aber dafür kann ich super schwimmen. Oder okay, ich bin vielleicht nicht besonders, weiß ich nicht, durchsetzungsstark. Dafür kann ich aber sehr viel, sehr schnell lernen oder ich bin sehr fleißig.
Mhm.
Die zweite Möglichkeit, die dieses Gefühl in uns auslösen kann, ist ein Minderwertigkeitskomplex. Das heißt, die Person ist scheu, eher zurückhaltend, unsicher, unterwürfig und eben immer in sich selber einfach nur damit beschäftigt, sich selbst zu hinterfragen und einfach nicht zufrieden.
Mhm.
Und die dritte Möglichkeit ist der Überlegenheitskomplex. Das heißt, ich fühle mich zwar minderwertig, aber ich tue so, als würde ich mich nicht minderwertig fühlen und verstecke quasi diese Schwäche und tue dabei so, als wäre ich anderen Leuten überlegen.
Mhm. Ich nehme mal an, bei Josef Fritzl würde dann der Überlegenheitskomplex am ersten greifen, oder?
Könnte man drüber nachdenken, ja.
Mhm.
Und drei grundlegende Situationen in der Kindheit gibt es, die dazu führen, dass wir eben nicht mit Kompensation reagieren, sondern mit Minderwertigkeitskomplexen oder Überlegenheitskomplexen. Die erste sind organische Schwächen oder Krankheiten im frühen Kindesalter, laut Adler. Das heißt, wenn man als Kind sich nicht nur schwächer erlebt, weil man ein Kind ist, sondern noch schwächer, weil man auch noch ein organisches Problem hat.
Mhm.
Die zweite Möglichkeit ist das Verwöhnen. Das heißt, wenn Eltern ihren Kindern beibringen, dass die Kinder einfach sich alles nehmen können, ohne je etwas zurückgeben zu müssen.
Ja.
Und das dritte ist Vernachlässigung. Und da habe ich bei Fritzl dran gedacht.
Ja, auf jeden Fall.
Vernachlässigte oder missbrauchte Kinder lernen nach Adler im Grunde das Gleiche wie das, was das verwöhnte Kind auch lernt, dass sie sich alles einfach nehmen können, aber auf eine viel direktere Art und Weise. Also sie lernen quasi Unterlegenheit, weil ihnen täglich gezeigt wird, dass sie nichts wert sind. Und dadurch lernen sie, selbstsüchtig zu sein, weil ihnen die Eltern beibringen, dass man niemandem trauen kann. Und wenn ein Kind keine Liebe kennenlernt, kann dieses Kind später auch keine Kapazität, keine Vorstellung, keine Möglichkeit von Liebe entwickeln.
Es würde dann wieder damit passen, dass die Gutachterin ja bei Fritzl meinte, sie glaubt, er kann gar keine Liebe empfinden.
Genau.
Hm.
Und diese Kompensationsmechanismen, die dann eben entwickelt werden können, die eben trotzdem entwickelt werden können. Also zum einen haben wir eben diese Vernachlässigung, die dazu führen kann, da könnten wir vermuten, entweder diesen Überlegenheitskomplex, dass ich Schwäche ausgleiche oder verstecke, indem ich vorgebe, überlegen zu sein. Mhm. Was man sich aber auch vorstellen könnte als Option Nummer zwei, ist, dass Josef Fritzl dieses gelernte Verhalten aus der Vernachlässigung versucht hat zu kompensieren. Dass er also weder einen Überlegenheitskomplex noch einen Minderwertigkeitskomplex hatte, sondern sich Kompensationsstrategien zurechtgelegt hat. Und nach Adler bringen die Erfahrungen in der frühen Kindheit das Kind dazu, dass sie dieses Kompensieren durch bestimmte, sich immer wiederholende Verhaltensmuster realisieren.
Mhm.
Das heißt, Kinder fangen schon früh an, sich persönliche Leitlinien zurechtzulegen, von denen sie ausgehen, dass es ihnen dabei hilft oder dass sie ihnen dabei helfen werden, diese erklärten Ziele zu erreichen. Beispielsweise Anerkennung, Geltung oder Macht.
Mhm.
Und Adler nennt das einen geheimen Lebensplan, den Kinder schon sehr, sehr früh entwickeln, um herauszufinden, wie sie eben diese Ziele erreichen können. Die sind dem Kind häufig unbewusst, laut Adler. Und je nachdem, wie groß das Minderwertigkeitsgefühl ist, desto tyrannischer ist die Leitlinie.
Das heißt, desto zwanghafter wird diese Leitlinie befolgt?
Ja. Und umso mehr muss diese Person danach streben und sich danach verhalten. Und das manifestiert sich im Kindesalter. Und wenn wir das jetzt alles einmal auf Fritzl bauen,
dann hat er ordentlich Minderwertigkeitskomplexe gehabt in dem Alter.
Genau, entweder hatte er einen Minderwertigkeitskomplex oder er hat von seiner Mutter dieses Gefühl von Minderwertigkeit bekommen und hat aber nicht mit einem Minderwertigkeitskomplex, mit einem Überlegenheitskomplex reagiert, sondern mit einer Kompensationsstrategie.
Aber ja, aber in Form von zwanghaften Leitlinien, die er ja zwanghaft befolgen muss.
Zum Beispiel sowas wie, ich unterdrücke jeden, niemand kann mir irgendwas, niemand tut etwas, was ich ihm nicht erlaube, ich unterdrücke die Leute unter mir, ich muss der Stärkste sein, ich muss derjenige sein, der andere dominiert, ich muss derjenige sein, der immer die Kontrolle hat.
Ja.
Damit wären wir im Grunde wieder bei der Kompensation, aber in diesem Fall erklärt an einem Beispiel von Adlers Individualpsychologie.
Ja, ich glaube, da würde ich sogar tatsächlich mehr mit der Kompensation mitgehen.
Ja.
Weil mit der Überlegenheitskomplex, er spielt ja nichts vor, was er ist. Also zumindest ist mir jetzt in dem Fall das nicht so vorgekommen. Dabei finde ich eben dann die Kompensation mit eben den, mit der Leitlinie oder mit den Strategien, die er anwendet, um seine Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, finde ich ein bisschen logischer dabei. Ich finde, es passt besser.
Wobei, was für den Überlegenheitskomplex sprechen würde, ist, dass er nach der 11-stündigen Videoaussage seiner Tochter an dem Abend psychologische Hilfe braucht und danach alles zugibt. Weil ich finde, da hat er vor Gericht eine Kaltblütigkeit vorgespielt. Dieses, ja, Vergewaltigung gebe ich jetzt nur so halb zu und der Rest stimmt eigentlich nicht. Und dann sagt seine Tochter aus, diese unfassbar starke Frau, vor der ich wirklich massiv den Hut ziehe, diese unfassbar starke Frau, die sich da hinsetzt und 11 Stunden so ein Video aufnimmt und all diese furchtbaren Dinge erzählt, die in 24 Jahren geschehen sind.
Weil die muss ja alles nochmal im Detail ausgraben.
Und ihr Vater sitzt da. Und da denke ich mir, wo sind deine Kompensationsstrategien jetzt? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, könnte es auch also zumindest nach Adler, ein Überlegenheitskomplex sein. Ich tue so, als wäre ich sehr viel stärker, aber eigentlich habe ich diese Schwächen. Und in dem Moment bricht er zusammen. Ja. Wobei er nicht wirklich zusammengebrochen ist, weil er nicht, also es gibt keine Berichte davon, dass er wirklich geweint hat und so extrem zusammengebrochen ist. Von daher bin ich mir nicht sicher.
Ja. Oder seine Kompensationsstrategie war sowas wie Verdrängung, Verleugnung. Und in dem Moment, wo er eben dann dieses 11-stündige Video seiner Tochter gesehen hat, konnte er dieses Kartenhaus nicht mehr aufrechterhalten. Von sich wirklich einzureden, so schlimm ist es nicht. Und ich weiß nicht, was hat er sich denn noch alles eingeredet? Er wusste ja, dass es falsch ist, sie zu vergewaltigen. Er wusste, dass sie es nicht will.
Ja, das fand ich ganz interessant. Das springen wir jetzt mal ein bisschen weg von Adlers Theorie, aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich spannend, weil er selber auch gesagt hat, dass zum einen, dass er das wusste, dass es falsch ist, und zum anderen aber auch, dass er wurde nämlich gefragt, wie hast du das gemacht? Oder wie haben sie das gemacht, abends einzuschlafen, morgens aufzuwachen mit diesem Gedanken? Und er selber hat gesagt, wenn ich die Tür zugemacht habe, gab es die Welt da unten nicht mehr. Er hat extrem, extrem gute Verdrängungsmechanismen gehabt für das, was er da tut. Das hat auch die Gutachterin gesagt, dass er ungewöhnlich gut darin gewesen ist, Dinge komplett auszuschalten und auszublenden.
Ja, das könnte ja zum Beispiel eine Kompensationsstrategie sein, aber in dem Moment, wo er 11 Stunden lang sich angucken muss, wie seine Tochter das alles aus ihrer Sicht sagt, da greift halt auch die Verdrängungsstrategie nicht mehr so. Da funktioniert auch das dann nicht mehr.
Ja, das könnte sein.
Weißt du? Könnte beides also sein.
Könnte ich mir auch vorstellen. Als letzte Idee, nur so als Gedankenspiel, würde ich gerne noch eine Sache einwerfen. Und zwar hat Fritzl tatsächlich beinahe sowas wie ein biografisches Vorbild gehabt. Weil sein Großvater auf dem Hof, auf dem sie gelebt haben, mehrere Mägde geschwängert hat. Und die hat er dann alle vom Hof verjagt, aber die Kinder behalten, weil seine eigene Frau keine Kinder bekommen konnte. Und ich finde, dieses ganze Thema mit den Kindern zieht sich ganz abstrus durch diese Familie Fritzl durch.
Ja.
Sein Großvater, der die Mägde vom Hof jagt, und deren Kinder behält, weil seine eigene Frau keine bekommen kann. Fritzels Mutter, die in der ersten Ehe keine Kinder bekommt und dann Fritzel von einem fremden Mann, also sich von einem fremden Mann schwängern lässt, um zu beweisen, dass sie fruchtbar ist. Und dann Fritzel, der mit seiner eigenen Tochter Kinder zeugt und diese Kinder als Adoptivkinder aus dem Keller hoch seiner eigenen Frau unterschiebt, nachdem der Großteil seiner eigenen Kinder ausgezogen ist.
Ja, dass das mit dies, dass diese, dieser Fokus auf die Kinder sich so durchzieht, meinst du?
Ja, und
also jetzt, ob es jetzt positiv oder negativ?
Ja, weiß ich nicht. Ich fand das einfach bemerkenswert. Ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das. Ich krieg das nicht richtig gefasst. Mhm. Also vielleicht habt ihr da noch eine Idee, aber irgendwie fand ich das erwähnenswert, weil ich dieses Thema Kinder von jemandem anders und mit jemandem anders und wollen oder nicht wollen und so weiter. Und das finde ich ganz, ganz merkwürdig in dieser Familie.
Also das halt immer ein großes Thema war, das Kinderthema. Und immer problembehaftet.
Ja, und dass da Kinder irgendwo hingeschoben werden. Die Fritzels Mutter kriegt Josef Fritzel und will ihn eigentlich nicht. Und er ist nur ein Alibi-Kind. Sein Großvater schwängert mehrere Mägde hintereinander und verscheucht die Frauen, behält aber alle ihre Kinder und schiebt sie seiner Frau unter. Und Josef Fritzel schwängert seine eigene Tochter und schiebt die Kinder auch seiner Frau unter. Und ich fand das einfach, ich wollte es einfach erwähnen, weil ich es irgendwie merkwürdig fand.
Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt das gut zu fassen oder gut zu erklären, dann schreibt uns gerne. Weil ich muss sagen, ich weiß, was du meinst, aber ich krieg's gerade auch nicht ganz gefasst.
Ja.
Voll.
Genau. Und ich glaube, damit sind wir dann auch schon am Ende von unseren Theorien.
Ja, also ich habe nichts mehr.
Mir wäre es nur wichtig, dass wir keine von den Taten, die Josef Fritzel begangen hat, mit dieser Folge rechtfertigen oder relativieren wollen.
Genau.
Nichts davon ist auf irgendeiner Art und Weise in Ordnung gewesen. Und es ist nur immer wieder wichtig, uns auch die schlimmsten Taten anzuschauen und darüber zu sprechen. In der Hoffnung, dass man es durch Aufklärung verhindern kann.
Ja. Verstehen, aber nicht entschuldigen.
Ja, verstehen, aber nicht entschuldigen. Das finde ich gut. Und ich würde sagen, mit diesen Worten
schließen wir die heutige Folge ab.
Und sagen Tschüss.